willkommen zum Elmfrei-Podcast. Heute mit einem guten Freund, Marc van Tobel, der Mitgründer von StarMind. Der Marc hat das Studium an der Uni Zürich gemacht, hat einen Bachelor in Informatik Wirtschaft. Ist der Gründer von StarMind seit 2010, hat StarMind gegründet. CEO seit 2020, vorhin war er CTO. Er hat Club Zone gegründet, da werden wir vielleicht nachher etwas drüber reden. Und hat auch dort noch InstaHive mitgegründet oder ist dort Investor gewesen, werden wir vielleicht auch noch ein bisschen etwas drüber reden. Er ist dort in Forbes, he's a computer scientist turned serial entrepreneur. Er will mit StarMind das Wissen in den Firmen revolutionieren. Und meine allererste Frage, bevor wir ins Interview eingehen: Alle Unternehmer wollen aussehen wie Tech-Nerds, sind aber eigentlich BWLer. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, siehst du aber aus wie ein BWLer. Aber du bist ein Tech-Nerd. Wieso?
Sensationeller Start, Alan. Danke vielmals. Heute sehe ich so wahnsinnig schleckt aus, weil ich mit dem Leim zu dir gefahren bin und die Haare so im Wind gegen hinten gewindet wurden.
Und du hast ein T-Shirt, das hat meine Opening Line völlig kaputt gemacht, weil sonst sehe ich dich immer an den Vorhaben mit deinen Kackehosen und Sakko und weißen Hemd. Und du siehst aus, als wärst du gerade Assessment-Jahr bei der HSG. Aber du bist ein Full-Flash-Tech-Nerd und da werden wir noch in die Tiefe gehen. Kumpeln wir doch rein. Und meine allererste Frage ist: Wieso machst du das, was du machst?
Oh, das ist eine grosse Frage. Ja. Das ist eine grosse Frage. Also wir sind eigentlich ein bisschen drin hineingerutscht in StarMind, weil wir haben uns damals kennengelernt am Labor für Künstliche Intelligenz in Zürich.
Hat es dort auch schon so geheissen oder haben sie es jetzt umbenannt?
AI Lab hat es geheissen.
Ah, es hat dort schon AI
Lab hat es geheissen.
Wann genau?
2009.
Ja, crazy.
Und damals war aber AI vor allem Robotics. Ja. Also wir haben beim Professor Pfeiffer in einem Umfeld anfangen zu arbeiten, wo man humanoide Roboter hat bauen wollte.
Ja.
Und mein Co-Founder und ich sind dort hineingekommen. Er hat Biologie studiert, ich Computerwissenschaft. Und wir haben gedacht, sensationelle Kombination. Mit dem können wir so einen Roboter bauen. Ja. Oder? Und nach 2-3 Stunden haben wir gemerkt, wir haben keine Ahnung von der Welt und hätten alles andere noch müssen lernen. Ja. Und werden wahrscheinlich 75, bevor wir die ersten Schrauben in den Roboter reindrehen. Und dort ist eigentlich die ursprüngliche Idee von StarMind entstanden, weil wir gesagt haben, anstatt dass wir Stunden, Tage, Wochen investieren, um irgendwie in Materialwissenschaft ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen, wäre es doch viel besser, wir finden die richtige Forscherin, die richtige Forscher irgendwo auf der Welt, die sich genau mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat. Wir stellen die Frage, sagen, wie viel wir bereit sind, dafür zu zahlen. Und die Frage wird beantwortet, wir können weiterarbeiten. Das haben wir so probiert.
Das war die Grundidee.
Das war die Grundidee und ist extrem gut angekommen bei den Wissenschaftlern. Alle wollten noch ein bisschen Geld verdienen mit dem Wissen, was sie sowieso schon im Kopf haben. Das Problem war aber, niemand wollte dafür zahlen. Ja. Untereinander ist das eher verpönt.
Wir werden nachher noch weiter auf StarMind eingehen und das ganze Thema AI. Lass uns aber nachher bei dir anfangen. Aus was für einem Umfeld kommst du und wo bist du aufgewachsen?
Das Gegenteil von einem Unternehmerumfeld. Mein Papi war Doktor, meine Mami Lehrerin, eigentlich beide vom Staat angestellt, sehr risikoavers.
Ja.
Und ich selber bin eigentlich ein Exot. Meine Schwester ist auch Richterin geworden, also auch wieder vom Staat angestellt. Und meine Brüder arbeitet auf der Bank.
Auch fast staatlich angestellt.
Und mich hat das irgendwie nie so richtig gereizt, beziehungsweise ich hatte immer Ideen gehabt, Sachen gesehen, die ich irgendwie fixen oder eine Lösung dafür finden wollte. Und mich hat es nie so in die Enterprise-World hineingezogen.
Das war ganz, ganz am Anfang. Man hat dort noch nicht so ein Unternehmertum, Silicon Valley, wo wir angefangen haben, irgendwie in den Nullerjahren. Was sind so die Sachen, die dich dort inspiriert haben? Wie bist du auf den Weg gekommen? Hast du irgendwie in den USA TechCrunch gesehen? Oder wie bist du zu dem gekommen, dass du das auch in Computer Science gemacht hast? Und was war so die Beweggründe dahinter gewesen? Oder hast du irgendwie den ersten Laptop gehabt oder Gamer gewesen? Oder was war's?
Also Gamer bin ich nie gewesen. Ich hatte den Vorteil gehabt, dass mein Papi sehr früh Computer schon hatte. Ja. Ich habe mit denen rumgespielt.
Ja.
Aber nicht gespielt im Sinne von Spielen, sondern versucht, irgendwelche Farben zu ändern, Hintergründe zu ändern. Ja. Und dann irgendwann haben wir Internet gehabt. Und wir müssen aufpassen, dass der Papi immer noch erreichbar ist, als Arzt, oder?
Ja, sonst ist ja das Telefon, ist
genau,
ist
nicht mit der Telefonleitung gewesen. Ja, dann hast du warten, bis es verbunden hat. Und so. Also ich war immer affin gewesen und eigentlich hätte ich Designer werden. Das war so das, was mich immer interessiert hat. Ich habe sehr früh angefangen, am Computer zeichnen, Photoshop verwenden und so weiter. Und habe eigentlich auch mir fest vorgenommen, nach dem Gymi ging ich dann an die Hochschule für Kunst und Gestaltung. Ja. Und ich hätte eigentlich Industrial Design studieren. Ja. Dann musste ich ins Militär. Und irgendwann hat mir im Militär jemand gesagt, hast du dich schon angemeldet? In einer Woche ist Anmeldeschluss. Und dann habe ich gesagt, oh nein, das muss ich noch schnell machen. Und dann habe ich gesehen, musst du das Portfolio einreichen, was du alles schon für Arbeiten gemacht hast, digital, analog und so weiter. Und dann,
ich habe den Hintergrund beim Laptop von meinem Vater gewechselt.
Ja, genau. Es war ein bisschen zu wenig rum gewesen, also ich habe nicht gewusst, was schicken. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, ich melde mich einfach an für Informatik. Das ist ja irgendwie ähnlich. Und so bin ich dann da drin reingerutscht. Ich muss aber auch sagen, ich habe schon vorher angefangen, ein bisschen so Webseiten bauen, nicht wirklich programmieren, kleinste Sachen, so Formular und so, habe ich damals schon gemacht. Aber ich habe nicht gewusst, auf was mich einlade.
Was ist das für eine Webseite? Was war deine erste Webseite, die du gemacht hast?
Ich habe der Kantonsschule Wetzikon, wo ich war, habe ich neue Webseiten gebaut und habe denen das verkauft.
Geil. Hey, und dann können wir schon so ein bisschen, ich meine, du bist dann ins Studium gekommen und das erste Mal, als ich von Marc von Tobel gehört habe, ist, dass er Partys macht, wo ich nicht hingehen konnte. Du hast dann Partys gemacht im Aqua, das ist ja dann nicht so informatiklastig gewesen. Aber es war unternehmerisch gewesen. Wie bist du zu dem dann gekommen?
Schon während dem Gymi habe ich für Kollegen und meinen Cousin, der auch Partys organisiert hat, Flyers designt.
Ja, also kommt wieder dein Design. Kommt,
genau.
Ich würde es so gerne gesehen.
Muss ich mal vorsuchen. Und dann hat es angefangen, eben noch ein bisschen mehr gemacht, also Mailings und so, habe ich auch noch verschickt. Damals haben wir noch SMS-Mailings gemacht und so Sachen. Und dann, als ich an die Uni gekommen bin, habe ich gedacht, ja, eigentlich habe ich ja alle Skills, um so eine Party selber zu machen. Ja. Und habe es einfach probiert. Erste Freitag oder Samstag vom Studium habe ich die erste Party gemacht. Das war sensationell.
Ja, wie viele Leute sind an der ersten Party?
Ja, das waren schon über 1000. Krass. Und wir haben dann relativ schnell Probleme bekommen, weil das Aqua nicht für das ausgelegt war.
Ja.
Und ich glaube, in der allerbesten Party, so gegen das Ende dann, von meiner Partykarriere, haben wir mal 3.500 zahlende Gäste.
Und das hat er einfach dein Studium, nehme ich an, finanziert, oder Teil von deinem Studium?
Genau, also ich habe nie müssen gucken, Schränke räumen im Migro. Ja. Aber das war mein Nebenjob. Das hat sich aber nicht so angefühlt.
Und dann hast du ja mal auch ein paar Sachen gehabt, wo das Clubbing und Informatik zusammengebracht hast, oder? Kannst du eigentlich dort erzählen, dass mit Clubzone und was ihr dort dann alles probiert habt? Und dann auch, ist ja InstaHive dann irgendwie entstanden. Was war so dort die Zeit gewesen, wo das Clubbing und deine Tech-Affinität zusammengekommen sind?
Das ist eigentlich sehr schnell passiert. Also, hast mich zwar jetzt so beschrieben als geschlechter BWLer, aber eigentlich bin ich ein Nerd. Und im Nachtleben ist einfach jeder Prozess nicht optimiert. Ja. Das hat mich angefangen aufregen ab der ersten Party. Du bist nicht reingekommen, sagst du? Ich kann es nicht bestätigen, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass wir immer Probleme hatten, zu viele Leute, zu wenig Platz. Und wir mussten Leute abweisen. Und darum haben die Leute, die für mich gearbeitet haben, Flyer verteilt haben, die haben eigentlich gar nicht Geld verdienen, sondern sie wollten Gästelistenplatz verdienen. Das ist viel mehr wert gewesen. Ja. Und dann konnte jemandem sagen, ich kann dich auf Gästeliste tun bei dieser Party. Ist das eigentlich mehr als die 20 Stutz, die es gekostet hat, wert gewesen. Und dann habe ich angefangen, eine Applikation zu bauen, dass ich auch sagen konnte, so, Alan gebe ich 5 Gästelistenplätze. Ja. Hast du ein E-Mail bekommen, einen Link, hast du das können eintragen, nochmal ändern und machen. Und 5 Minuten vor Start habe ich einfach draufgedrückt, hat das PDF generiert, habe ich ausgedruckt und einen Türsteher gegeben.
Wann war das gewesen? Einfach, dass man das in Relation tut?
Das ist so 2005, 2006. So.
Also 2005, 2006 hast du gesagt, hey, 5 Minuten vorne generiere ich meine Gästelisten. Weil sie einfach aufgeregt hat dort.
Genau, es hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und was mich auch aufgeregt hat, ist, dann ist der DJ noch gekommen und hat noch gesagt, schau, die 5 Leute müssen auch noch drauf und so. Und dann hast du irgendwie am Türsteher 15 Zettel gegeben. Und wenn du hast am Ende der Party mal schauen, wie viele sind dann auch wirklich gekommen und so, wie, keine Chance mehr gehabt. Und das wollte ich für mich fixen. Und dann ist es sehr schnell gegangen, da ist die Kanzlei in Zürich auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, wir haben von diesem Tool gehört, das ist super geil, das wollen wir auch. Aber wir würden auch noch gerade gerne so Lounge-Reservationen darüber machen.
Ja.
habe ich gedacht, ja gut, baue ich das für euch. Haben sie es am Wochenende mal gebaut. Das ist eine coole Applikation geworden. Und dann ist Ember aufgegangen. Ja. Und dann gesagt, hey, wir kennen das von der Kanzlei. Wir brauchen das auch. Aber mit noch so Mailinglisten können darüber in, abarbeiten. Und da habe ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt. Es muss doch irgendetwas geben. Kann ja nicht sein, dass der Marc Fontobel aus dem Zürich Oberland das als erste die Idee hat. Und haben etwas gefunden aus den USA, aus Las Vegas, was nur auf Englisch geht und eigentlich überhaupt nicht auf unser Business passt hat. Oder das damals, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, hast du wirklich noch so die Eintrittskultur gehabt und man ist an einen Ort hergegangen und eben Gästelisten und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, das ist eine Marktlücke. Und habe dann mit dem Pascal Schöne zusammen, einem Freund aus dem Studium, haben wir gesagt, komm, wir bauen Standardsoftware für Clubs ab 700 Gästen.
Ja.
Da haben wir mit dem gestartet. Und wir sind beide gleiche Skillset, gerne programmiert, Webseiten gemacht und so, aber überhaupt nicht gewusst, wie verkaufen. Aber weil es nichts gegeben hat und dass es so eine kleine Welt ist, sind wir innerhalb von einem Jahr die Schweiz Marktführer geworden und fast jeder grosse Club hat
Clubsong
geschafft. Genau.
Und dann, was ist passiert?
Du, dann haben wir mit dem weitergemacht. Das ist auch noch neben dem Studium gegangen. Das war noch lässig.
Gute Zeit im Studium.
Gute Zeit, genau. Und dann ist schon, irgendwann haben wir gesagt, so, also die Schweiz ist eigentlich zu klein. Jetzt gibt es die Möglichkeit, auf Deutschland, das nähere Umland zu gehen. Oder wir bauen ein Produkt, das noch auf andere Zielgruppen losgeht. Und wir sind dort recht risikoavers gewesen. Wir haben kein Fremdkapital, keine Investoren gehabt, wirklich gut verdient, weil jeder Club uns jeden Monat etwas zahlt hat zur Nutzung. Dann haben wir gesagt, das wollen wir nicht aufgeben. Ein neues Produkt können wir selber bauen. Sonst müssten wir Geld holen, um expandieren. Und dann haben wir gesagt, was ist eigentlich das, was wir bauen könnten, wo jeder Veranstalter braucht? Weil Veranstalter gibt es 100-mal mehr, 1000-mal mehr als Clubsitzer. Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich das, der Gästelistenteil, der Ursprung, ist etwas, das jeder kann brauchen. Und etwas, was in der Schweiz nicht wirklich gegeben hat zu dieser Zeit, ist, wie kannst du eigentlich einen Vorverkauf machen ohne Risiko? Wenn du zu den Grossen gegangen bist, dann musst du upfront ein paar tausend Franken zahlen und Mindestumsatz machen und so weiter. Und das ist einfach sehr mühsam. Und wir haben gesagt, eigentlich könnten wir doch das so wie Eventbrite gerade einbauen. Also ja.
Dort hat es wahrscheinlich Eventbrite noch nicht gegeben, oder?
Eventbrite hat es schon gegeben, aber hat nicht wirklich in der Schweiz Erfolg gehabt. Ja. Während es dann in anderen Ländern die grossen Player ausradiert haben. Und dann haben wir gesagt, komm, das bauen wir. Haben wir das noch unter dem Club Zone Brand zuerst gemacht. Haben wir gesagt, Clubber Cloud.
Und, hast du die Domains noch?
Nein, die habe ich glaube nicht mehr. Und dann haben wir das rausgebracht. Und weil wir haben keine Verkäufer, nichts, haben wir einfach Anfang Dezember, wo wir es rausgebracht haben, alle noch unseren Clubs gesagt, hey, es gibt jetzt, tun es bitte euren Veranstalter weiter sagen. Ja. Und dann hat es am Ende Jahr so New Year's Eve Partys gegeben und ganz viele von denen sind auf Clubber Cloud gelaufen. Und wir haben am ersten Abend über 100'000 Franken Umsatz gemacht.
Krass.
Und dann sind uns beiden so, wow, das ist irgendwie ein komplettes anderes Business, als da jeden Monat ein bisschen Geld von einem Club bekommen. Und dann haben wir entschieden, das nehmen wir raus, machen eine eigene Firma daraus und holen ein bisschen Investorengeld da rein. Und das haben wir dann InstaHive genannt. Ja. Wir haben aber nochmal ein bisschen zurückgedacht und gesagt, es sollte nicht nur für Clubs sein, es gibt eigentlich ganz viele Bereiche, ein Yoga-Studio und so weiter, die das gleiche Problem haben, sie können nicht Vorverkauf-Tickets einfach so verkaufen. Und haben gesagt, darum muss es ein bisschen neutraler sein. Und warum es Hive geheißen hat, wir haben gesagt, eigentlich sollte doch der Event anfangen, ab dem Zeitpunkt, wo du das Ticket gekauft hast. Dass du dann vernetzt bist mit allen anderen, die kommen, dass vielleicht dann kannst Fahrten organisieren, Flirten machen und tun. Und das war eigentlich so die Grundidee gewesen. Eigentlich ab dem Zeitpunkt die Menschen miteinander verbinden.
Und was ich noch, wo ich den Pascal mal getroffen habe, ist auch eine Idee dort gewesen, dass man, was es heute immer noch nicht gibt, ist so die Connection vom Artist mit dem Publikum während dem Konzert oder vor dem Konzert. Und das ist immer so etwas, wo so, es ist eigentlich immer noch sehr oldschool Vorverkauf. Das Einzige ist, du hast es als Apple Wallet, aber der Rest ist immer noch boring.
Ja. Wir haben das erkannt und haben gesagt, für den Kunden, dem ist es eigentlich völlig egal, ob er es auf Star Ticket, ob er es auf Ticket Corner, was auch immer kauft. Er will einfach in den Event gehen. Wie können wir es kehren, dass eigentlich ein Druck von unten kommt? Hey, macht das über InstaHive, weil dort haben wir einfach mehr, ein grösseres Erlebnis als, als von den anderen. Das war so die Grundidee gewesen. Und mit dem haben wir gestartet, haben relativ schnell sind wir auch gewachsen. Mhm. Nicht wirklich etwas verdient, weil du hast eine kleine Marge auf diesen Tickets drauf. Und haben dann nach drei Vierteljahr haben wir einen Competitor kennengelernt, den du heute auch kennst. Damals hat er noch Ticket Frog geheißen, jetzt heißt er Event Frog.
Ja, ja.
Das ist dann schlussendlich unser Exit-Partner.
Ja, und dann verkauft haben. Gehen wir zu StarMind. Das ist ja das, was du mitgegründet hast und das wichtigste Baby, das andere war ja so nebenbei gewesen. Ihr habt dort am Anfang gesagt, ihr wollt humanoide Roboter machen. Das hat AI Center dort geheissen. Ihr habt gesagt, ihr macht das. Nachher war die Idee gewesen, wie kann man Wissen verkaufen? Was ja eigentlich auch in Theorie eine mega geile Idee ist. So, wie kannst du dein Wissen monetarisieren? Aber dann in Praxis hat es so nicht genau funktioniert. Was ist dann passiert? Was haben wir dann? Also die Wissenschaftler untereinander haben gesagt, verkaufen wir nicht, machen wir nicht. Was haben wir dann als nächstes gemacht?
Du, wir haben fast aufgegeben, 2013, weil eben, es ist zwar immer, wenn man den Leuten gesagt hat, jetzt könnt ihr wieder mal gratis eine Frage stellen und so, hat es funktioniert, aber dann, wenn sie hätten müssen zahlen, hat es nicht. Und das transaktionale Businessmodell ist einfach ein grosses Problem gewesen. Und dann ist der CIO von einer grossen, heute noch viel grösseren Schweizer Bank auf uns zugekommen und hat gesagt, Hure spannend, was ihr macht. Und es erinnert mich eigentlich an mein eigenes Problem. Ich weiss, für jedes einzelne Thema, das ich habe, gibt es jemanden im Unternehmen, der das Problem könnte lösen könnte oder höchstwahrscheinlich schon gelöst hat. Aber ich habe keine Chance, die Person zu finden, ohne einen riesen Aufwand zu betreiben. Und er hat gesagt, könnte man nicht einfach die gleiche Technologie nutzen, um innerhalb des Unternehmens Personen zu finden. Und das Letzte, was wir damals machen ist B2B-Software.
Ja, ja.
Und das Allerletzte war, dass also Enterprise-Kunden oder Bank, Grossbanken zu verkaufen. Aber so mit dem Rücken zur Wand, wirklich unser Ersparten aufgebraucht, haben wir so gesagt, ja, komm, let's give it a try. Und dort war das erste Mal, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben, wie machen das eigentlich andere Grossfirmen?
Ja.
Und dann haben wir gedacht, alle haben genau das gleiche Problem.
Alle haben das Problem, dass extrem viel Wissen dort drin ist, aber es ist nicht zugänglich auf strukturierte Art und Weise.
Ja, also zuerst mal ist es nicht zugänglich, weil es nicht mal niedergeschrieben ist. Mhm. Man sagt, so 80-90% vom Wissen von einem Unternehmen steckt in den Köpfen der Mitarbeiter. Und weißt du, das ist auch völlig logisch. Du hast ja vorher schon Jobs gehabt, du hast andere Rollen gehabt, du schreibst ja nicht alles auf, was du beim Kunden erlebst und so weiter. Das ist alles Erfahrungswissen, das du hast, enorm wichtig ist, aber nicht zugänglich ist. Es ist zugänglich vielleicht für die Leute, die direkt mit dir im Team zusammenarbeiten.
Mhm.
Und du sagst, 80-90% ist nicht mal niedergeschrieben. Und das Zeug, das niedergeschrieben ist,
ist veraltet.
Verteilt auf 15 Systeme, redundant und das meiste veraltet.
Ja.
Und so musst du als Wissensarbeiter, der an der Uni warst, an der ETH warst und Jahre studiert hast, nachher ein Drittel von deinem Tag damit verbringen, nach Informationen zu suchen, um deinen Job zu machen. Und das ist irgendwie einfach nicht effizient. Und dann haben wir gesagt, das Problem wollen wir lösen. Wir bauen jetzt ein Google for the Brains.
Ja, und dann haben wir gesagt, wir machen das Google for the Brains. Wie machen wir das konkret? Weil erstens ist es, kann ich mir vorstellen, wenn du bei so einer Bank mal etwas entwickeln willst, ist es nicht so, dass sie sagen, hey klar, kannst du auf alle Daten zugreifen. Und es ist nicht so, dass sie sagen, hey, wir wissen schon genau, wie man das macht. Also wir haben einfach das Problem wollen lösen. Was haben wir konkret gemacht?
Also wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass genau das, was du sagst, eigentlich das grösste Problem ist. Auf die einzelnen Datensourcen zuzugreifen, ist nicht so einfach. Und du kommst auch recht schnell in einen schiefen Rang rein, wenn du anfängst, Sachen lernen, die du nicht wissen solltest.
Ja.
Das heisst, wenn du so das Neulingste, ja komm, wir lernen doch einfach, was in allen E-Mails drin steht, würdest machen, dann weisst du plötzlich über den Alan Frey, was er gerade für Ferienpläne hat, was er sich sonst interessiert, außerhalb vom Job. Weil niemand nutzt E-Mail ganz ausschließlich nur für businessrelevante und nicht vertrauliche Informationen. Dann haben wir aber gemerkt, es gibt extrem viele Datentöpfe im Unternehmen drin, die eigentlich für die Mitarbeiter frei zugänglich sind.
Mhm.
Also als Beispiel alle öffentlichen Kanäle im Microsoft Teams oder im Slack drin, Public Channels im Slack. Jeder könnte reingehen und schauen, der Alan hat gestern über das Thema geschrieben. Und vor zwei Wochen über das Thema und sich einige Rückschlüsse ziehen. Aber niemand macht das. Niemand macht das at scale.
Ja.
Das Gleiche mit so diesen Kollaborationstools, also Yammer oder so Dokumentationstools wie Confluence, wo du Wikipages schreibst und so weiter. Jeder könnte hergehen und Rückschlüsse darüber ziehen, wenn der Alan das geschrieben hat, dann muss er sich gerade mit dem Thema befassen. Ja. Und wenn dann anfängst, systematisch all die Datenpunkte zusammenzuziehen und immer die Rückschlüsse zu ziehen, dann fängst du ganz schnell an, Patterns zu finden. Mhm. Und es muss ja nicht so genau sein, dass wir können exakt sagen, ja, der Alan weiss das hundertprozentig, sondern wir müssen nur...
im Schokostängel. Genau. In der Cafeteria Schokostängel.
Wir müssen ja nur relativ gesehen zum Rest vom Unternehmen, wer ist jetzt gerade die beste Person für ein spezifisches Thema. Und das haben wir perfektioniert und unterdessen auch 3 Patente dazu.
Das heisst, eines war E-Mails weglassen, Public Chats nehmen, so die Sachen, einfach all die Datentöpfe dann angehen. Und was sind denn so die Sachen, wo es wie bei euch Klick gemacht hat, hey, da haben wir wirklich spannende Daten können so aufbereiten, dass sie einen Wert haben. Weil, dass die Daten da vorhanden sind, das verstehe ich. Ich sehe es auch im Konzept drin. Aber wo ist das erste Mal, wo ihr oder der CIO oder wo etwas eingegeben hat und gesagt hat, hey, shit, das hat jetzt geholfen?
Also wir haben natürlich einige so Case Studies dann können machen, wo wir auch spezifische Fragen haben können zeigen, wo einen echten Business Impact haben. Also etwas, wo mir gerade in den Sinn kommt, eine grosse Marketingfirma aus den USA, wo pitched hat bei EA Sports und etwas ganz Spezifisches hat wollen wissen und jemand in Südamerika, auch von diesem Team, aber die haben sich nicht gekannt, hat können genau die Antwort geben, die es gebraucht hat, dass der Pitch letztendlich gewonnen hat. Mhm. 2 Menschen, die sich sonst nie getroffen hätten, die Information wäre nie geflossen. Mhm. Vielleicht hätte man den Pitch trotzdem gewonnen, aber dort hat man so sehr gut können zeigen, schau, wenn du Menschen miteinander zusammenbringst, anhand von ihrem Wissen, dann kann halt extrem viel daraus passieren.
Und wie ist heute StarMind eingebunden? Also wie da ich noch nie in einer Grossbank geschafft habe, weißt, was ist die, wie nutze ich die Applikation dann ganz konkret?
Also auf der einen Seite haben wir natürlich unsere UI, die ist webbasiert, aber wir haben auch eine Mobile-App.
Also ich gehe dann einfach auf starmind.com, Login.
Genau, dann allenfreicompany.starmind.com und dann bist du auf deiner Applikation. Die meisten von unseren Kunden integrieren aber mit der Zeit StarMind wahnsinnig tief in ihre Systeme drin. Mhm. Und wir haben damals, ist uns ein kleines Licht aufgegangen, StarMind ist eigentlich eine Applikation, die viel mehr vergleichbar ist mit zum Beispiel Hotels.com. Mhm. Du gehst nicht auf StarMind drauf, um ein bisschen zu schauen, was andere Leute fragen, sondern du gehst drauf, wenn du das Problem lösen willst. Mhm. Du gehst nicht auf Hotels.com, um ein bisschen zu schauen, was es für Hotels gibt. Du vielleicht schon.
Aber ja, du bist wahrscheinlich auf anderen Kanälen, aber Hotels.com oder Booking ist
genau. Buchstaben, oder? Das heisst, du gehst dorthin, wenn du die Ferien willst. Ja. Und auf StarMind gehst, wenn du das Problem willst lösen. Und das hat schon recht einen Einfluss darauf, wo integrierst du eigentlich StarMind. Also viele von unseren Kunden, die zum Beispiel Drosch, hat in ihre interne Suche eingebaut. Du suchst nach Dokument und dann scrollst du ein bisschen und dann heisst, oh, Alan, es sieht so aus, als findest du das Dokument nicht, wo du suchst. Wir wissen aber, dass die Person und die Person und die Person viel dazu wissen. Willst du nicht einfach schnell eine Frage stellen? Und dann drückst du drauf und dann bist du auch wieder im StarMind drin. Und so sind wir eigentlich an ganz vielen Stellen im Unternehmen, wo halt Probleme gelöst werden wollen, sind wir mit integriert.
Dann ist jetzt Anfang letztes Jahr der Hype oder Mitte letztes Jahr der Hype mit ChatGPT gekommen. Du bist einer der ersten Leute, du bist immer, will ich dich nachher noch fragen zu deinen Apps, weil du bist immer der Erste, der die Apps hat. Du hast Apps, die Gesichtserkennungen haben, bevor alle anderen Leute sie haben. Und dann kannst du immer an diesen Swiss Economic Forum den alten Leuten wie mir zeigen, was es wieder gibt. Und ich kann dann die Informationen nutzen und andere Leute das zeigen. Aber du bist immer der Erste. Du bist immer der Erste, der das hat. Vor allen anderen. Hey, und nachher ist ChatGPT gekommen, die AI-Revolution plötzlich wieder in aller Munde gewesen. Ihr habt aber an dem Thema Künstliche Intelligenz mit StarMind schon lange gearbeitet. Was ist aber dann passiert, wo es dann plötzlich so massentauglich geworden ist? Weil plötzlich ist ja entweder ja, ist das Konzept vielleicht komplett weg, weil du einfach die AI kannst fragen und gar nicht mehr Leute brauchst. Oder das, was ihr jetzt wahrscheinlich habt, es hat euer Produkt einen zusätzlichen Engel gegeben. Was sind so deine Gedanken gewesen, wo du das erste Mal ChatGPT gebraucht hast? Hey, was passiert da? Hm.
Also ganz ehrlich, das erste Mal, als ich es genutzt habe, ich dachte, fuck. Weil, wenn du es erste Mal nutzt, bist du so beeindruckt und hast das Gefühl, das ist eine allwissende AI, die für alles Mögliche kannst einsetzen kann.
Ja.
Und das hat dann ausgelöst, dass ich mich wahnsinnig tief damit angefangen habe, auseinanderzusetzen. Unsere Data Scientists haben schon seit einem Jahr mit GPT gearbeitet, also mit früheren Versionen, aber haben sie so zur Optimierung von gewissen Prozessen bei uns intern genutzt. Und dann fangst du an zu merken, also zuerst mal, wie so ein Modell trainiert wird, was da alles für einen Aufwand drin geht. Das ist mal das eine. Aber nachher, wenn du es einsetzen willst, dass du eigentlich ganz anders nutzt. Also wenn du innerhalb vom Unternehmen einsetzt, tust du das ja nicht trainieren, sondern du schickst Daten mit. Und sagst zum Beispiel, einfach gesagt, ich schicke den Jahresbericht mit im Hintergrund und sage, hey, was ist eigentlich das Halbjahresergebnis von StarMind? Und dann sucht sie in dem Text drin nach dieser Information und gibt dir die Antwort zurück. Und wenn du jetzt zweimal überlegst, was das Problem an dem Ganzen ist, ist, es hängt nur davon ab, wie gut das Dokument, also wie gut die Informationen, die Daten sind, die du mitschickst, wie gut die Antwort ist. Weil das ChatGPT kann ja nicht überprüfen, ob das stimmt, sondern es schnurrt einfach nach. Es ist ein Papagei, oder? Und wenn du dann nochmal überlegst, was ist eigentlich das grösste Problem, das unsere Kunden alle haben? Sie haben keine qualitativ hochwertigen Daten durchs Band. Das heisst, du kannst nicht einfach alles nehmen, ChatGPT schicken und sagen so, und jetzt weiss plötzlich alles über unsere Firma. Also im Gegenteil. Und das hat eigentlich für uns eher nachher ausgelöst, dass man gesagt hat, hey, man muss das Gute von dieser Technologie wirklich embracen, einbinden, weil, also ich meine, es ist so schnell und so menschenähnlich wie nur möglich. Aber auf der anderen Seite müssen wir den Kern, das, was die Superkraft von StarMind ist, nämlich die richtigen Menschen ganz schnell finden, das müssen wir miteinander verbinden. Und so haben wir dann noch unser eigenes Produkt rausgebracht, StarGPT. Sehr genialer Name, oder?
Viel investiert in das
viel
Ganze.
Nein, da tun wir natürlich schon auch ein bisschen profitieren von dem Hype. Aber jetzt haben wir ein Produkt gebaut, wo du kannst Fragen stellen, antwortet anhand von deinen internen Daten. Die wählst ganz säuberlich aus, dass es die richtigen sind, also dass du dort nicht allzu viele falsche Daten drin hast. Aber in dem Moment, wo du unsicher bist, ob jetzt das stimmt, oder wenn die AI sagt, oh, das weiss ich jetzt nicht, kannst mit einem Klick die richtige Person in die Konversation reinnehmen und dann redest du halt nicht mehr mit StarGPT, sondern mit dem Alan, wo du kannst sagen, du, ja, das ist alles richtig, was die AI gesagt hat, aber denk noch das und das und das. Oder kann sagen, du, das ist im Fall nicht mehr aktuell, es ist jetzt so und so und so. Und dann, was eben spannend ist, ist, am Schluss nutzen wir das Large Language Model wieder zum Zusammenfassen, was jetzt eigentlich die neueste Erkenntnis ist, speichert es wieder in StarMind ab, sodass, wenn die nächste Person fragt, eine aktuellere Antwort, die höchstwahrscheinlich besser ist als das, was vorher klar ist.
Und haben die dort jetzt schon, wie lange gibt es das schon?
Wir haben es vor 2 Monaten released und haben bereits die ersten Kunden, die es produktiv nutzen.
Und was ist so, weißt du, ist es irgendwie, eben StarMind kennt man jetzt schon lange dran, über 10 Jahre jetzt, wo du am Gas gegeben bist, euch läuft es gut, ihr seid eine grosse Company, ihr seid aber noch nicht die Snowflakes von der Welt und die grossen, riesigen SaaS-Companies. Merkst du, dass das ein Missing Gap war, wo ihr dort wie gebraucht habt? Oder wie verhaltet sich es jetzt? Oder ist es einfach eine coole Ergänzung und es wächst so weiter? Oder?
Ich glaube, es wird schon gesehen als eine zusätzliche Innovation, wo nochmal ganz neue Möglichkeiten gibt. Oder? Und ich glaube, das ist auch gut, dass wenn nach 10 Jahren Fokus auf ein Thema, wir haben es natürlich immer weiterentwickelt und Innovationen gehabt, aber auch den Kunden kannst du zeigen, schau, wir entwickeln uns auch heute noch weiterentwickeln. Von dem her, glaube ich, hat das schon eine Ausstrahlwirkung. Und auf der anderen Seite, das kann man auch nicht abstreiten, es gibt zurzeit einfach den Hype und ganz viele Kunden sind auch einfach dankbar, dass sie mal ausprobieren können, wie das in ihrer Firma ihnen funktioniert, ohne dass sie irgendwelche Data Scientists anstellen und das irgendwie selber versuchen. Und davon profitieren wir natürlich schon sehr stark.
Ja, und vor allem auch das, oder wenn du sagst, okay, ich bin jetzt irgendwie ChatGPT, dass nicht all deine Daten einfach abgesogen werden. Ich habe gerade letztes Jahr ein Interview von Elon Musk gesehen, wo er sagt, dass OpenAI viel basierend auf CSV-Files sind. Und nachher hat er gesagt, God is a CSV-File. Das hat er recht lustig gefunden. Ich meine, und ihr arbeitet ja mit den existierenden Daten, das hast du vorhin gesagt. Lass es, du es vorhin angesprochen hast, ist der Hype, wenn du du hast dich jetzt tief mit dem auseinandergesetzt. Als erste Frage in dem Hype-Ding, wo glaubst du, sind wir in dem Hype-Cycle? Wird sich AI gleich verhalten, wie Innovation häufig ist? Nehmen wir das Beispiel Blockchain. Es hat ein paar Freaks gehabt, die an dem gearbeitet haben. Es ist Mainstream geworden. Es sind Betrüger gekommen. Es ist aufgehypt worden. Es ist zusammengefallen. Und es gibt auch immer noch Leute, die wirklich an der Blockchain-Technologie arbeiten. Und es wird wahrscheinlich ein Revival geben, aber dann nicht mehr mit diesen Scammers, die dir irgendwelche Videos aus Dubai schicken und sagen, hey, make money with my XY-Coin. Glaubst du, dass es ähnlich ist bei AI? Oder das, wo die andere Seite von Leuten sagt, nein, das ist fundamental anders, weil einfach mit der Geschwindigkeit, wo AI sich das selber beibringen kann, wird es nicht in dem Innovations-Hype-Cycle drin sein.
Also wir sind sicher in einem Hype-Cycle drin. Wie fest das Tal nachher wird sein, wenn die Leute so ein bisschen allgemein verstehen, was möglich ist und was nicht, das ist noch die andere Frage. Bis vor 2 Wochen hätte ich gesagt, wir sind noch nicht auf dem Peak of Inflated Expectations. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten 2 Wochen ist ein bisschen etwas passiert. Also McKinsey hat vor 3 Tagen, 4 Tagen ein grosses Insight-Paper rausgebracht, wo mit, ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Firmen geredet haben, die so Early Adopters sind von Generative AI, wo 56% sagen, das grösste Problem ist Inaccuracy. Ja. Also das stimmt einfach oft nicht, was gesagt wird, aber es tönt so wahnsinnig plausibel. Kommt der neue Begriff raus, also das gibt es schon lange, aber er ist nochmal neu im Trend Automation Bias, dass wir einfach viel eher glauben, was ein Computer sagt. Und darum ist es noch viel gefährlicher, wenn so eine Antwort kommt, die so plausibel tönt, dass man die einfach unwidersprochen verwendet. Und im Business-Kontext ist das natürlich sehr gefährlich. Ja. Oder?
Wenn ich dir jetzt einen Fact sage und der ist so semi-wahr über ChatGPT, ist das nicht das Problem, aber wenn ich halt wirklich basierend auf dem ein neues Medikament mache, dann ist es gefährlich, oder?
Ganz genau. Ja, zum Beispiel jetzt auch mit StarGPT, oder? Es ist auch nicht gefeilt, dass alles funktioniert. Ich habe gerade letztens eine Demo gemacht, ein grosser Medizinaltechniker in Deutschland, langjähriger Kunde und ist jetzt interessiert, StarGPT einzuführen und hat gesagt, könnt ihr mal die 800 Produktbeschreibungen, die wir haben, einlesen, oder? Haben wir gemacht und dann haben sie gesagt, ja, jetzt wollen wir mal von dem M300 wissen, wie schwer der ist. Dann haben wir eingegeben und dann kommt die Antwort, M300 ist 130 Gramm schwer. Und dann sagt einer, das stimmt aber nicht. Wir sind schon stolz gewesen, dass StarGPT das können beantworten. Und dann sind wir nachschauen und dann in dem Dokument, das sie uns gegeben hat, es eine Tabelle drin gehabt. Und 130 Gramm war nur die Hülle gewesen. Aber es war in den Tabellen so, dass wir Menschen, wenn wir drauf schauen, sehen wir, das ist die Hülle.
Ja.
Aber für den Computer ist völlig nicht klar, ist jetzt das die Hülle oder ist das ganze Gerät. Oder also optisch einfach so, wie es angeordnet war. Und das ist einfach eine Realität. Ja. Niemand hat Daten in einer Qualität, dass ausgeschlossen ist, dass es etwas Falsches sagt.
Ja.
Ich glaube, das kommt jetzt langsam, dass die Leute so von dem einfach super beeindruckt sind, von dem Umspielen mit ChatGPT, merken, okay, es gibt schon Limitierungen und man muss auch aufpassen. Und das bedeutet aber nicht, dass einfach extrem viele Sachen mit dem magischen Tool jetzt einfach ganz anders gelöst werden.
Ja.
Und ich vergleiche es lieber mit, es gibt ja Leute, die vergleichen das mit der Erfindung vom Internet oder Buchdruck oder was auch immer. Ich finde eigentlich, die beste Vergleich ist, wenn man sagt, es ist so ein bisschen wie der Taschenrechner, die Erfindung vom Taschenrechner. Früher haben wir müssen schriftlich rechnen oder Kopfrechnen üben und haben viel Zeit damit verbracht, einfach die Rechnung herzukriegen. Oder? Mhm. Und heute ist das eigentlich egal. Du gibst es einfach hin und du musst dich mit dem Konzept auseinandersetzen.
Mhm.
Und jetzt passiert einfach genau das Gleiche anstatt mit Zahlen, mit Buchstaben.
Mhm.
Du musst nicht mehr stundenlang feilen an einem Satz und dann sagst du, du willst das und das und das sagen. Da kommst du eine Version über. Dann sagst du, schreib es mir ein bisschen lockerer, kommst eine andere Version über und dann tust du noch ein paar Wörter ändern und dann kannst du das Zeug verwenden. Oder? Aber ChatGPT nutzen, um dir selber wirklich überlegen, was du willst machen. Das ist ja nicht kreativ. Es ist ja, basiert immer auf Sachen, die schon niedergeschrieben sind. Das macht man vielleicht eher ein bisschen weniger.
Ja. Persönlich nutze ChatGPT in erster Linie als so Inputgeber. Oder? Ich schmeiß mal etwas hin und schaue mal, was zurückkommt. Und nachher muss man sich dann selber Gedanken machen und nachher kann man es dann eben ausfeilen. Aber ich merke auch bei mir, das ist wie so, auch wenn du Prompts übst und das irgendwie verbesserst, es hat schon so einen ChatGPT-Sound immer. Und was ich dann so faszinierend gefunden habe, ist, wie schnell das es geht, wie man Menschen das Sixth Sense entwickelt und merkt, hey, es ist ChatGPT. Das ist für mich so faszinierend, wie so, ich schaue etwas an und so, ja, ChatGPT. Ja, ChatGPT. Und das ist aber auch ein Survival Bias, weil die anderen sehe ich ja nicht. Oder? Ja. Aber ich habe das Gefühl, wir Menschen entwickeln dort sehr, sehr schnell ein Gefühl dafür. So ein Mini-Alan-Turing-Test, den man dort macht. Schauen wir aber in die Zukunft von AI und gehen wir ein bisschen tiefer rein. Oder? Was glaubst du, eben, jetzt haben wir die Large Language Models und am Schluss vom Tag, aus meinem Verständnis, und korrigiere ich, wenn ich da falsch bin, man hat einfach eine grosse Menge an Daten genommen von Text, hat die Wörter vektorisiert und hat geschaut, wie sie im Verhältnis dort stehen und tut auf eine Frage das dann beantworten. Ist das noch so oder ist das veraltetes Wissen, das ich habe?
Nein, ich glaube, das ist im Grundsatz genau richtig. Etwas, was man ein bisschen ignoriert, ist, wie viel manuelle Arbeit nachher reingegangen ist. Also wenn du dir überlegst, wo sind die zuerst 1 Milliarde und dann 10 Milliarden von Microsoft reingeflossen? Und da gibt es ja in Afrika ganze Städte Berufe vom Labeler. Leute, die den ganzen Tag vor dem Computer sitzen und dann Fragen reinstellen, 3 Antworten bekommen und sagen, das 2 ist das Beste. Mhm. Das 1 ist falsch. Und das sind natürlich dann die wichtigen Feedback-Loops, oder? Zum immer besser werden, immer plausibler werden.
Und die werden ja von Menschen gemacht, die Feedback-Loops.
Genau, werden von Menschen gemacht. Und darum kannst du auch nicht einfach hergehen und so schnell ein eigenes Large Language Model bauen. Das ist mit extrem viel manueller Arbeit verbunden. Und darum, es ist ja auch spannend, es ist ja auch heute die neueste Version von GPT, basiert ja nur auf Daten bis 2019, glaube ich. Oder 2021, genau. November 21. Und alle haben gedacht, mit GPT-4 wird es dann aktueller werden, oder? Aber ChatGPT weiss heute nichts über den Krieg in der Ukraine, weil der nachher passiert ist. Mhm. Und das Problem ist, wenn du neue Daten rein tun willst, musst du wieder so viel investieren in die Labelers, die Millionen von Daten wieder richtig kategorisieren, dass sich das nicht lohnt. Das Large Language Model wird durch das nicht wahnsinnig viel besser. Und darum, Detail wird oft vergessen.
Ja, und ich meine, das bringt mich dann gerade zu der Folgefrage, oder? Wie die Zukunft von AI aussieht. Glaubst du, dass es wie ein Large Language Model wird sich durchsetzen, einfach das Beste, wo dann irgendwie the winner takes it all, à la OpenAI, oder jetzt ist Google mit Bart und ich glaube, das von Facebook ist auch sehr gut, das Neue, wird sich dort einfach ein Language Model durchsetzen? Und dann baut man Applikationen auf dem Language Model, wie wir jetzt gemacht haben mit StarGPT. Oder wie siehst du die Zukunft davon? Weil es braucht, wie du es gesagt hast, ein ganz neues Language Model zu bauen, ist einfach enorm teuer.
Also ich glaube nicht, dass es eins wird geben und das wird alles dominieren. Aber ich glaube, dass jeder grosse Tech-Gigant eins wird haben. Und wahrscheinlich mit der Zeit ein bisschen spezialisiert. Vielleicht ist das eine besser für Programmierung und das andere besser für Textmanipulation. Und das dritte ist vielleicht besser im Verwenden von Suchmaschinen. Aber ich glaube nicht, dass sich eins wird durchsetzen, weil ich weiß nicht, ob du mit allen schon mal gespielt hast, aber der Unterschied ist dann nicht mehr so wahnsinnig gross, ob du jetzt ChatGPT nutzt oder BART oder Bing, wo ja auf dem GPT funktioniert. Es ist für den Mensch, so wie wir es verwenden, sind die alle relativ ähnlich.
Und ihr habt euch jetzt entschieden, dass ihr eure Applikationen dann auf ChatGPT macht. Zum Beispiel in die Details gehen, ihr habt nicht selber ein Large Language Model gemacht, das macht ja gar keinen Sinn. Wie sind ihr vorgegangen, um eure Applikation zu machen? Also wenn jemand sagt, hey, ich will auf GPT oder auf BART eine Applikation bauen, wie geht man da vor?
Also wir haben unser neues Produkt auf Azure OpenAI gemacht. Das heisst, das ist das Modell von OpenAI, aber von Microsoft gehostet. Ja. Und zwar in einem sogenannten Stateless Mode. Das heisst, alles, was hergeschickt wird, kommt eine Antwort zurück. Es wird nicht gespeichert, es geht nicht an OpenAI. Es wird nicht genutzt, um das weiter trainieren. Das heisst, unsere Kunden müssen nicht Angst haben, dass irgendwelche Daten schlussendlich bei OpenAI landen oder bei Microsoft landen, sondern es ist wirklich die Enterprise-Version. Und die kannst du heute eigentlich schon relativ einfach im Azure drinnen aktivieren und anfangen damit mit zu arbeiten. Und wir haben nebendran probiert, mit einem Open-Source-Modell, das Falcon-Modell, haben wir mal installiert, das auch versucht, über das laufen zu lassen. Dann müssen sie merken, dass so Geschwindigkeit, Reliability ist einfach noch nicht gleich weit, wie das, was du kannst von Azure haben. Darum haben wir uns heute auf das fokussiert. Aber wir sehen uns eigentlich als Language Model agnostisch.
Ja.
Also du, wenn es ein besseres gibt, dann nehmen wir das. Und bisher ist das von Azure aber für uns die richtige Lösung.
Wo glaubst du, wo geht die Zukunft von AI an? Also wenn ich es jetzt so zusammenfasse, ist auch eine gewisse Ernüchterung jetzt da, oder? Es wirkt wunderbar und wie Magie, wenn das Ding antwortet, aber irgendwo hat es sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen eingependelt und die Evolutionskurve findet nicht mehr so steil statt. Oder man hat auch Erwartungen an das Ding und teilweise werden die Erwartungen nicht erfüllt. Was glaubst du, wo geht die Reise? Was passiert als nächstes?
Also ich glaube, wir werden uns immer mehr daran gewöhnen, dass wir mit unseren Applikationen, die wir nutzen, einfach reden, so wie man halt miteinander redet. Also es wird alles ein bisschen conversational. Es nicht mehr irgendwo musst einen Link klicken und sagen, ich will jetzt das machen, sondern dass halt in deinem HR-Tool drin sagst, möchte morgen für 2 Wochen in die Ferien und dann tut es den Eintrag hinten durch im HR-Tool automatisch machen. Ich glaube, das wird so Commodity werden. Mhm. Jeder wird so Large Language Model Conversational AI nutzen, um einfach die Bedienung von deinen Applikationen besser zu machen. Darum glaube ich, hat es einen grossen Impact. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir auch nur annähernd in der Nähe sind, dass die Systeme irgendwie anfangen, ganze Jobs übernehmen oder automatisieren, die bis jetzt nur der Mensch hat können machen.
Alles klar. Also das heisst, du bist dort, glaubst, dass es halt als Applikation wird gebraucht werden, aber es ist nicht AI God is coming. Und,
Nein, da sind wir meiner Meinung extrem weit weg. Oder? Also,
was braucht es aus deiner Meinung?
Ich glaube, wir verstehen ja selber die Welt und wie wir die Welt sehen überhaupt nicht. Der Professor Pfeiffer vom AI Lab hat damals ein Buch oder ein Paper geschrieben, das Kind erschlägt die Welt.
Mhm.
Wo er gesagt hat, wir haben als Kind alles Material, was es gibt, also das meiste schon mal ins Maul genommen. Darum haben wir ein Verständnis über Texturen, über die Welt um uns herum. Und musst du dir mal vorstellen, irgendwo das Kabel, das da liegt.
Ja, ja.
Wenn du wirst reinbissen, du weißt jetzt
weißt genau,
wie es schmeckt, oder?
Ja.
Das heisst, wir haben irgendwo in uns drinnen ein Konzept von der Welt, das viel weiter geht als Text, das viel weiter geht als Visuelle. Ja. Und wir haben noch Geruch und wir haben alles Mögliche. Und das tun wir bis jetzt alles ignorieren. Oder? Jetzt haben wir einfach ein kleines Puzzleteil, ein grosses Sprache, sind wir einen grossen Schritt weiter. Aber die Modelle können trotzdem genau nur auf das reagieren, was man dann schlussendlich gibt. Oder? Und sie können nicht plötzlich in einer völlig neuen Art und Weise, ChatGPT sagt nicht plötzlich, es interessiert mich eigentlich mehr, Videos zu machen. Ich tue mich jetzt mit dem auseinandersetzen. Videos wird dann gehen, wenn sich wieder ganz viele Menschen damit auseinandersetzen, wie könnten wir eine AI trainieren, dass sie irgendetwas kann, kreieren kann, wo menschenähnlich wieder aussieht. Oder noch ein einfaches Beispiel. Der allerbeste Schachcomputer auf der Welt, der gegen jeden Schachprofi wird gewinnen. Wenn das Gegenüber oder der Schachspieler einen Herzinfarkt hat, was macht der Schachcomputer?
Spielt auch weiter.
Ja, wartet auf den nächsten Zug, genau. Oder? Er geht nicht, dann sagt er plötzlich, da stimmt jetzt etwas nicht, ich lüte mal 144.
Ja.
Aber jedes Kind, das mit dem Grossvater Schach spielen würde und der Grossvater würde irgendwie hinten rausgehen, würde zumindest zur Mami rennen und sagen, du, da stimmt etwas nicht.
Mhm.
Vielleicht sogar 144 anrufen, obwohl es noch nie in dieser Situation war. Und wenn du jetzt überlegst, was müsste dann eigentlich ein Schachcomputer können, um nur diese Situation zu haben, dann müsstest du ihm neue Sensoren geben, Kamera, die irgendwie Vitalfunktionen vom Gegenüber analysiert und. Und dann noch sagen, wenn jetzt das und das passiert, musst du dort und dort anrufen. Und dann merkt man wieder, es sind Befehle. Und es muss sich jemand zuerst überlegen, das und das muss passieren. Obwohl im Schach selber, und sich auch intelligent ist, oder? Das ist der beste Computer auf der Welt. Ein Schritt nebendran, keine Ahnung.
Was denkst du, wenn man die Sachen verbindet? Weil jetzt, wir haben gerade vorhin über das iPhone geredet, über das neue, dort haben sie auch die neue Apple Watch. Und dort haben sie angefangen mit, wie viele Leute das gerettet haben, indem sie irgendwie Herzfrequenzen. Ich meine, die Daten sind vorhanden, oder? Und Apple läutet automatisiert irgendwie im 114 Jahr, wenn du einen Unfall hast und so Sachen. Also die Daten sind ja vorhanden. Es geht ja nur noch darum, das irgendwie zu verbinden.
Ja, Daten sind schon vorhanden, aber es muss ja, du musst ja trotzdem dann für jede Eventualität musst du dann der AI sagen, was passiert dann. Häusliche Gewalt. Erkennt das die Apple Watch? Heute nicht, oder? Ja. Wenn jemand würde sagen, du musst, wenn du da immer an dieser Location bist, geschrauen wird und
so, über so einen Pegel geht.
Genau, dann könnte das so sein.
Ja. Aber es ist nicht 100% identifizierbar, auch mit allen Informationen, oder?
Das ist nicht identifizierbar und die Welt ist so gross und so verschieden. Du müsstest wirklich für jede Eventualität müsstest du das einrechnen. Und klar, kannst du wahrscheinlich immer näher an ein System herkommen, wo, sagen wir mal so, 80% von allem Möglichen, was passiert, könnte einstufen, aber das sind auch noch weit weg.
Und wieso haben dann Leute wie Elon Musk Panik davon?
Ich glaube, eher das Problem ist, dass die Technologien auch schon heute sehr powerful sind und vor allem zusammen mit dem Mensch sehr powerful sind und falsch eingesetzt. Natürlich einen Riesenschaden können anrichten, oder? Jede Technologie, auch ChatGPT, falsch eingesetzt. Von jemandem verwendet, um Phishing-Mails schreiben, Amos.
Ja. Gibt ja Chaos-GPT. Die probieren irgendwie so alles Schlechte aus den Language Models rauszuholen.
Oder weißt du, AI identifizieren von Leuten. Dann das nutzt du und nachher in eine Kampfdrohne rein tust. Du kannst natürlich heute schon, ohne dass die wahnsinnig intelligent sind, nachher Sachen machen, die früher nicht möglich
waren. Ja, und vor allem eben, du kannst, wenn sie ein Optimierungsproblem haben, oder? Und sie sehen nicht, sie haben nicht alle Daten, sondern nehmen einfach, optimier weniger CO2-Verbrauch und dann das System so verlinkt ist mit irgendwelchen Atomkraftwerken oder irgendwelchen Dingen, das einfach abstellen, weil der Mensch einer der grössten CO2-Verbraucher ist. Also es optimiert dann dorthin. Und das ist eine gewisse Gefahr, die wahrscheinlich Elon Angst hat. Wir kommen gegen das Ende. Ich habe noch ein paar kurze Fragen. Und normalerweise überlege ich mir die. Aber ich habe nicht so viel gehabt. Dann habe ich ChatGPT gefragt. Und sie sind huere schlecht. Und sie sind wirklich schlecht.
Dann gebe ich auch schlechte Antworten.
So entweder oder Fragen. Aber die erste ist noch von mir. Bart oder ChatGPT?
ChatGPT.
Jetzt kommt die ChatGPT-Frage. Das ist so unangenehm, das vorzulesen. Bitcoin oder Monopoly-Geld?
Bitcoin.
Teleportation oder Zeitreise, Klammern mit Wi-Fi? Hey, ich weiß nicht, was du da fragen wolltest.
Zeitreise.
5G oder 5 Kaffeetassen?
5G, ich trinke keinen Kaffee mehr.
Wieso nicht?
Ja, mit einer von, ich habe drei Kinder und der mittlere hat mir vor ein paar Wochen mal gesagt, Papi, du trinkst so viel Kaffee.
Ja.
Und ich dachte, Scheiße, wenn der das gemerkt hat, dann stimmt es wahrscheinlich. Dann habe ich aufgehört und dann habe ich zwei, drei Tage so wirklich ein bisschen Kopf weg gehabt. Dann habe ich gesagt, ja, Scheiße, ich bin ein bisschen süchtig gewesen. Und dann habe ich es einfach
durchgesetzt. Und die letzte Frage, die es da wo ChatGPT hat, ist Sprachassistent oder sprechender Papagei?
Sprechender Papagei.
Ich würde auch sagen, das ist viel besser. Weil ich es vorhin gesagt habe, die allerletzten zwei Fragen, du bist immer jemand, der vor allen anderen alle Apps hat. Auch jetzt, wir nehmen es gerade auf vor dem Launch vom iPhone, ich kann es kaufen. Am 2, wie alle normalen Leute, du hast es schon können kaufen. Zuerst, was ist dein Lieblingsbuch?
Das letzte Buch, das ich richtig gut gefunden habe, war «What you say is who you are».
«What you say is who you are». Sonst ist es immer so «What you do is who you are». «What you say is who you are». Gut.
Ja.
Und ist gut, was ist so Quintessenz gewesen, neben dem Satz?
Ja, es ist eigentlich so um Kultur gegangen. Es gibt das «What you do is who you are» vom Horowitz, gibt es auch. Es ist eigentlich aufgebaut auf dem.
Ja.
Und schlussendlich kannst du noch so viel schreiben und machen und das sind deine Values und so weiter. Wenn dich nachher anders verhaltest und Sachen sagst, die einfach dagegen sind, kannst du kübeln noch.
Und dann, auf diese Frage habe ich so lange gewartet. Was ist aktuell deine Lieblings-App oder Applikation oder was hast du? Und the pressure is on.
Ich nutze zurzeit jeden Tag eine Push-Ups-App.
Aha.
Muss ich gerade schnell schauen, wie sie heisst. Sie ist oben rechts. Sie heisst 100 Push-Ups.
Ja.
Und du fängst irgendwie an bei, ich glaube, bei 20 oder so angefangen.
Okay, ja.
Und sie tut dir immer berechnen, wie viel kannst du jetzt noch ein bisschen mehr machen, dass du es gerade noch schaffst. Und dann teilst du es so auf. Und jetzt bin ich bei etwa 170 Push-Ups jeden Tag.
Krass.
Wo, aber
über den Tag verteilt?
Nein, du machst das eigentlich in einer Session, aber du machst so, ich bin bei 56 zum Starten, nach 3 Minuten Pause, dann 30 und so. Und das tut es immer berechnen und es ist spannend.
Wie viel du geschafft hast, genau. Ist wahrscheinlich ein, oder? Feedback Loop.
Also es schaut, wenn du es schaust, wie du tief runterkommst, so recht geil gemacht. Und dann habe ich gemerkt, das ist sensationell gemacht, weißt du, so mit Leaderboard und wie es die pusht und macht. Und ich mache eigentlich zu wenig. 100 Push-Ups.
Geil.
100 Push-Ups. Und ja, das
machst du also.
Das mache ich jeden Tag.
Und sag noch schnell die App noch eins, wo man Gesichter erkennt, weil ich frage mich immer, wie sie heisst und nachher vergisst.
Es ist keine App, es ist eine Webseite.
Ja, also
eine
Web-Applikation.
Genau, PIM-Eyes.
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 Checkt das mal ab, das ist faszinierend. Das habe ich von Marc letztes Mal gesehen. Hey, danke vielmal, hast du dir Zeit genommen. Es war wunderbar, wieder mal ein Update und ich muss keine Angst haben von AI. Marc hat alles erklärt. Danke vielmals, hast du dir Zeit
genommen. Danke dir vielmals.